überhaupt? Und welche Bedeutung diese Diskurse möglicherweise auch unter der Hand transportieren und auch, was sie verbergen. Ich habe den Vortrag wie folgt strukturiert. Im ersten Teil möchte ich zunächst genauer erläutern, was es methodisch für meine Argumentation bedeutet, Bisexualität als Zeichen zu behandeln und mich außerdem zu den Möglichkeiten und auch Schwierigkeiten, sich mit diesem Zeichen zu identifizieren, äußern. Anschließend wende ich mich verschiedenen Diskursen über Bisexualität zu, wobei ich zunächst auf abwertende Diskurse eingehe und anschließend liberale Verwendung des Zeichens Bisexualität diskutiere, wobei ich fünf verschiedene dieser liberalen Diskurse unterscheiden werde. Im vierten und letzten Teil reflektiere ich auf der Grundlage meiner Kritik an den angeführten Diskursen, weshalb es so schwierig ist, Bisexualität diskursiv gerecht zu werden, und stelle einige Gedanken über alternative Weisen, über Bisexualität nachzudenken, vor. So, dann komme ich zur Einführung. Bisexualität als Zeichen. Ich möchte mich also im Vortrag verschiedenen Diskursen über Bisexualität zuwenden. Das heißt, mich interessiert, wie über Bisexualität insbesondere auch im wissenschaftlichen Kontext geredet wird und mit welchen Bedeutungen das Zeichen Bisexualität in diesen Diskursen verknüpft wird. Unter Bezug auf Michel Foucault gehe ich dabei davon aus, dass kontingente und kontextabhängige Diskurse vermeintliche Wahrheiten produzieren, indem sie immer wieder neu herstellen, festlegen und begrenzen, wie ein bestimmtes Phänomen wahrgenommen wird. Die Produktion von mit Bisexualität oder auch mit anderen Zeichen verbundenen Bedeutungen ist somit immer auch eine Produktion und eine Reproduktion von Machtverhältnissen. Ich rekonstruiere also verschiedene Bedeutungskontexte des bisexuellen Zeichens, wobei ich die Bedeutungs- und Machtproduktion in Texten insbesondere auch in deren Auslassungen und Leerstellen suche. Eine Besonderheit des Zeichens Bisexualität ist, dass es im Laufe der Geschichte auf vielfältige und teilweise durchaus verschiedene Phänomene rekurrierte. Es wurde erstmals im 19. Jahrhundert vom Embryologen Alexander Kowalewski verwendet und von Charles Darwin zur Erklärung hermaphroditischer Uranlagen bei Vererbungsphänomenen aufgegriffen. In manchen Kontexten dient Bisexualität auch heute noch zur Beschreibung einer Existenz männlicher und weiblicher Charakteristika in einem Organismus, beziehungsweise der Kopräsenz femininer und maskuliner psychologischer Eigenschaften im menschlichen Individuum. Meistens soll aber das Zeichen Bisexualität auf eine bestimmte Form des sexuellen Begehrens verweisen, beziehungsweise auf eine sexuelle oder auch eine politische Identität. Ebenso wie die meisten der von mir untersuchten Texte beziehe ich mich in meiner folgenden Argumentation auf diesen letzteren Bedeutungskontext von Bisexualität. Ein wiederkehrender Topos in empirischen Studien zur Lebensrealität von Menschen, deren Begehren sich nicht in die Kategorien Homosexualität oder Heterosexualität einordnen lässt, ist deren ambivalentes Verhältnis zum Zeichen der Bisexualität. In vielen Veröffentlichungen, auch der bisexuellen Bewegung, wird das Widerstreben Bisexueller, sich irgendeine Art von Label zuzuordnen, diskutiert. In einer US-amerikanischen Publikation ist in dem Zusammenhang selbstironischen vom sogenannten BLA die Rede, das heißt Bisexual Label Avoidance Syndrome. Diese Ambivalenz ist mir auch aus meiner eigenen Geschichte mit dem Zeichen Bisexualität vertraut. Dieses Zeichen erschien zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten, mal mehr und mal weniger angemessen als Name dessen, was ich bin und oder lebe und oder begehre. Gleichzeitig ließ es sich aber auch niemals vollständig verwerfen. Die Gründe für eine offenbar verbreitete Schwierigkeit bei einer Identifikation mit dem Label Bisexualität sind sicherlich vielfältig gelagert und immer auch vom jeweiligen historischen, sozialen, kulturellen und politischen Kontext abhängig. Ich möchte die Gründe jetzt in den Diskursen suchen, die ich genauer betrachten möchte. Bevor ich das aber tue, möchte ich Ihnen zunächst als Einstieg ins Thema und somit gewissermaßen als Amuse Girl zwei kurze Ausschnitte aus einem Film zeigen, die meiner Ansicht nach vielfältige Hinweise auf die Problematik des Redens über Bisexualität und auch auf die Schwierigkeiten bei einer Identifikation mit dem Zeichen der Bisexualität liefern. Es handelt sich um Szenen aus dem im Frühjahr diesen Jahres im ARD ausgestrahlten Tatort Tote Männer. In einer Rezension zu dieser Sendung heißt es, sie verhandelt in einer zu Primetime selten gesehenen Drastik und Intensität das Phänomen Bisexualität. Zu Beginn des in Bremen angesiedelten Tatorts wird die Leiche eines toten Strichers in der Weser gefunden. Die Kommissarin und ihr Kollege stoßen rasch auf eine Verbindung zwischen dem Ermordeten und dem verheirateten Elektroniker Leon Hartwig, dessen Frau ein Kind erwartet. In der ersten Szene, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, sehen Sie Hartwig, wie er nach Hause kommt und vor seiner Haustüre von einem Erpresser überrascht wird. Wäre schön, wenn Sie ihn jetzt sehen würden. Also bei mir, ich habe zwar das Bild im Gegensatz zu Ihnen, aber es bewegt sich auch nicht.
Vielleicht können Sie das Programm neu starten.
Schade, bei der Probe hat es so schön geklappt. Tut sich überhaupt gar nicht
aufgehängt.
Sollte es jetzt
gar
nicht. Remember the 25th?
Was ist los?
Remember the 25th?
Was ist los?
Na, 25. Du hast dich mit einem Freund getroffen. Klingelt's? Malik. Er ist tot.
Keine Ahnung. Ahnung, wovon Sie reden. Verschwinden Sie bitte, ja?
Seit Maliks Tod ist die Polizei furchtbar neugierig. Wollen alles wissen, mit wem er sich getroffen hat und so. Warst du nicht sein letzter Kunde?
Quatsch, ich kenne überhaupt keinen Mann. Hauen Sie ab!
Ja, was ist denn los?
Der Typ lungert hier rum.
Das ist ja echt die Lügen.
Komm.
Wir haben einen gemeinsamen Freund, Malik.
Quatsch, wir reden nur Scheiß.
Was soll das heißen?
Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist.
Halt die Schnauze, ja?
Ihr Mann ist, wie soll ich das sagen?
Hast du was verstanden?
Schwul.
Unsinn, die sind verheiratet.
Fragen Sie ihn doch mal, was er so macht, wenn er auf Spätschicht ist.
Hau ab!
Was hältst du von dem Tausender?
Hau ab, du Sau!
Das ist lächerlich. Absolut lächerlich.
Ich kenne den Typen nicht, ja?
Glaubst du, ich bin blöd? Na klar, glaubst du das? Ich habe mich noch gewundert, woher dieser Geruch an deinen Klamotten kommt.
Dein Geruch?
Das war kein Frauenparfüm. Dann diese häufigen Spätschichten. Ich habe ja geahnt, dass da was läuft, aber doch nicht so.
Das stimmt nicht.
Und da fass mich nicht an. Wie kannst du mich anfassen, wenn du mit diesen Perversen rummachst? Hier, das habe ich dir heute übrigens geklaut. Ich bin so eine doofe Kuh. Warum hast du mich denn geheiratet? Warum denn?
Liebe.
Ist doch Mist. Ist doch totaler Mist. Nichts ist echt, was du sagst.
Bitte wirklich, ich liebe dich.
Ja. Bist du schwul oder nicht? Ich kann kotzen.
In dieser Szene wird Hartwig sexuelle Orientierung im Horizont der Pole schwul und heterosexuell verhandelt. Der Erpresser bezeichnet ihn als schwul, seine Frau hält dem entgegen: Unsinn, wir sind verheiratet. Anschließend fordert die homophobe Ehefrau eine eindeutige Zuordnung zu einem dieser Pole. Die Frage, bist du schwul oder nicht, kann Hartwig jedoch nicht beantworten. Weder die Antwort, ja, ich bin schwul, noch die Antwort, nein, ich bin es nicht, wäre richtig. Seine Bisexualität als Begehren, das sich eben der Alternative schwul oder nicht entzieht, wird insofern als Oxymoron eingeführt, das seine Umgebung in die Irre führt. So wirft Hartwigs Frau ihm Unehrlichkeit und mangelnde Authentizität vor. Nichts ist echt, was du sagst. Als er nicht mehr verbergen kann, dass er nicht heterosexuell ist, reagiert sie mit massiver Abwehr, die sich in einer Demonstration körperlichen Ekels zeigt. Ich könnte kotzen. Im Anschluss an diese Szene stellen die Kommissarin und der Kommissar fest, dass einige Monate zuvor in Lübeck ein anderer Stricher auf dieselbe Weise ermordet wurde wie das Bremer Todesopfer. Genau zu dieser Zeit war auch Hartwig auf einem Bau in Lübeck beschäftigt. Als die beiden Kommissarinnen ihn zum Verhör abholen, bricht seine Frau mit möglicherweise auch vorgetäuschten Wehen zusammen. In der folgenden Szene sehen Sie Hartwigs Verhör. So, das jetzt weiß ich nicht, ob ich diese Szene finde, weil ich jetzt hier auf dem Bildschirm mal wieder nichts sehe und dafür eigentlich spulen muss. Aber ich versuch's mal. Okay, dann versuche ich mal hier zu spulen.
Inga!
Ja?
Hier, das ist die Liste mit den Leuten. Mach ich vorstellen.
Die Art und Weise wie Malik Safiri.
So. Achso.
Thank you.
leid. Ah, okay. Vielleicht einfach mal auf Start.
Was?
Sie waren auch da. Sie haben zur gleichen Zeit in Lübeck auf einer Baustelle gearbeitet. Wir haben das nachgeguckt.
Na und? Das ist doch irre.
Ja, das finden wir auch. Lübeck, Bremen, Mistbude. Und überall, wo wir hingucken, sehen wir immer nur Sie. Das sind eine ganze Menge Zufälle. So viele Zufälle gibt's gar nicht.
Sie sind bisexuell?
Gott, ich bin verheiratet.
Worüber haben Sie sich denn mit Ihrer Frau gestritten?
Wir haben uns nicht gestritten. Wir hatten eine Auseinandersetzung, ja. Weil sie ihre Eltern besuchen wollte, in dem Zustand. Ich würde jetzt wirklich gerne meine Frau sehen.
Das kann ich sehr gut verstehen, aber solange Sie nicht die Wahrheit sagen, bleiben Sie hier.
Passen Sie auf, wir durchsuchen Ihre Wohnung, Ihre Werkstatt, Ihr Auto. Jeder Mensch hinterlässt Spuren, auch Malik. Es wäre wirklich besser, wenn Sie mit uns reden würden.
Es ist ja nicht strafbar, bisexuell zu sein.
Ich habe Malik getroffen, ja. Keine Ahnung. Wissen Sie, ich. Also, eigentlich mag ich Frauen, ja? Aber manchmal. Manchmal da.
Wie war das denn mit Malik?
Ja. Wir haben uns getroffen. Pommes Bude. Und dann sind wir zu mir gegangen. Das ist in meiner Werkstatt.
Wann haben Sie ihn kennengelernt?
Deswegen bringe ich ihn doch nicht um.
Jörg Nussbeck.
In dieser Szene wird nun nicht mehr danach gefragt, ob Hartwig schwul sei. Die aufgeklärten und liberalen Kommissarinnen führen das Zeichen der Bisexualität ein und verweisen auch gleich darauf, dass es ja nicht strafbar sei, bisexuell zu sein. Auf die Feststellung, Sie sind bisexuell, entgegnet Hartwig, Quatsch, ich bin verheiratet. Die Ehe als vermeintlicher Garant für Heterosexualität und Monogamie wird hier als Schutzschild gegen das Zeichen der Bisexualität angeführt. Erst als er unter Druck gerät, entscheidet sich Hartwig zum Geständnis. Er gesteht jedoch nicht, den Mord begangen zu haben, sondern er gesteht seine sexuelle Orientierung, über die er gleichzeitig kaum zu sprechen in der Lage ist. Erneut betont er die heterosexuelle Seite seiner Identität. Eigentlich mag ich Frauen. Die Seite seines Begehrens, die darüber hinausgeht, kann er jedoch nur andeuten. Aber manchmal. Während der heterosexuelle Kommissar wie ein Mahnmal der Normalität in seinem Rücken steht, ringt Hartwig um Worte, bis die Kommissarin ihn erlöst. Sie macht noch einmal deutlich, dass sie eher am Mordfall als an seiner sexuellen Orientierung interessiert ist. Ihr Kollege hingegen verbleibt auf der moralischen Ebene, indem er auftrumpfend bemerkt, für den Sex mit dem Mordopfer habe er aber bezahlt. Letztendlich steht in diesem Verhör also nicht nur der Mord, sondern auch die moralische Integrität des Verdächtigen zur Debatte. Gleichzeitig wird dieser als unehrlich, als schwache Persönlichkeit und, wie es in einer Rezension heißt, als duckmäuserisch dargestellt. Im weiteren Verlauf des Films kommt es jedoch zu einer teilweisen Rehabilitierung von Hartwig. Er stellt unter Beweis, dass er seine Frau wirklich liebt, und zeigt echtes Heldentum, indem er diese davon abhält, den Kommissar umzubringen, der ihr auf die Schliche gekommen ist. Tatsächlich ist nämlich nicht Hartwig der Mörder, sondern seine Frau hat die beiden Stricher aus Eifersucht umgebracht. In einer Parallelgeschichte hat der Kommissar eine Liaison mit der Tochter der Kommissarin, die er zunächst verheimlicht, wodurch seine moralisch anschuldigende Position aus der Verhörszene unterminiert wird. Die Moral von der Geschichte ist also letztlich ganz liberal. Dass Bisexualität wirklich nicht strafbar ist und dass heimliche Liebesgeschichten in den besten Kreisen vorkommen können. Gleichzeitig werden jedoch auch durchaus problematische Konnotationen des Zeichens Bisexualität in dieser Verhandlung des Themas zur Primetime mittransportiert, auf die ich dann im Laufe des Vortrags noch einmal genauer eingehen werde. Ich habe diesen Einstieg in das Thema gewählt, weil die Filmausschnitte, die Sie gesehen haben, auf viele der üblicherweise mit dem Zeichen Bisexualität verknüpften Bedeutungen verweisen und auch, weil dieses Zeichen hier als ein Zeichen gezeigt wird, das schwer anzueignen ist und mit dem es nicht leicht fällt, sich zu identifizieren. Weshalb fällt eine Identifizierung mit dem Zeichen Bisexualität so schwer? Ein wichtiger Grund für ein Zögern, sich selbst als bisexuell zu bezeichnen, ist sicherlich in der Angst vor Diskriminierung in einer heteronormativ strukturierten Kultur zu suchen. In diesem Sinne erklären viele der in entsprechenden Studien interviewten Personen nicht mit den zahlreichen abwertenden Konnotationen von Bisexualität in Verbindung gebracht werden zu wollen. Auf diese abwertenden Konnotationen möchte ich nun genauer eingehen. Dafür brauche ich jetzt wieder meine PowerPoint.
Wir müssen da was so machen, dass nicht der Seite ausgehen. Also mit dem FN-Taste F5 ist das, glaube ich.
Einfach wieder F5.
Zulass beide dran sind.
Ist das Bildchen kommen wir den genau eins.
Noch eins weiter?
Genau.
Noch ein F5.
Wie?
Einfach nochmal drücken.
Achso. So? Und jetzt?
Das ist ja nur auf Ihrem.
Noch einmal drücken. So, nochmal drücken?
Na so, dass das markiert, dass das in der Mitte ist von beiden.
Ah, okay. Das. Nee.
Ja, den kenne ich
nicht.
Ja, das kann jetzt alles, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wunderbar. Abwertende Verwendung des Zeichens Bisexualität. In ihrer Auseinandersetzung mit dem Zeichen Lesbe argumentiert Ulrike Hensch, dieses sei ein stigmatisierendes und oftmals verletzendes Zeichen. Dies gilt auch für das bisexuelle Zeichen ebenso wie für andere Zeichen, die quer zu einer angenommenen heterosexuellen Normalität stehen. Auseinandersetzungen mit derartig gesellschaftlich abgewerteten Namen sind Hensch zufolge notwendig komplex und ihrer selbstbewussten Aneignung und möglicherweise Umdeutung gehen oft Zeiten einer Vermeidung eindeutiger Selbstbezeichnungen voraus. Formen der Ausgrenzung Bisexueller in heterosexuellen wie homosexuellen Kontexten sowie die Abwertung von Bisexualität werden von bisexuellen Aktivistinnen als Biphobie bezeichnet. In der Literatur zu Bisexualität werden eine Reihe von Stereotypen als Grundlage für Biphobie herausgearbeitet. Zunächst ist Bisexualität mit denjenigen abwertenden Konnotationen verknüpft, die alle sexuellen Identitäten betreffen, die aus einem heteronormativen Muster herausfallen. Dies wird auch in dem gezeigten Tatortausschnitt deutlich. Warum machst du mit diesen Perversen rum, wird Hartwig von seiner Frau gefragt. Der homosexuelle Kontakt des Bisexuellen bringt ihn in dieser Perspektive mit Perversen in Berührung und macht ihn in der Konsequenz selbst pervers. Während die mit Männern geteilte Erotik bisexueller Männer aus einer heteronormativen und biphoben Warte aus einfach nur als pervers gilt, hat die mit Frauen geteilte Erotik bisexueller Frauen gleichzeitig noch die Konnotation einer heterosexuellen Männerfantasie. Da der voyeuristische Blick auf eine Sexualität zwischen Frauen als attraktiv für den heterosexuellen Mann gilt und entsprechend auch häufig in Pornos für heterosexuelle Männer inszeniert wird, kann die Sexualität bisexueller ebenso wie lesbischer Frauen für eine männliche Heterosexualität vereinnahmt werden. Bisexuelle Frauen laufen außerdem Gefahr, dass ihnen unterstellt wird, sie täuschen ihr Interesse für Frauen nur vor, um für eine männliche heterosexuelle Perspektive interessanter zu wirken. Jedoch auch in anderer Hinsicht wird das Zeichen Bisexualität häufig mit Täuschung und Unehrlichkeit in Verbindung gebracht. So auch in den Tatausschnitten. Nichts ist echt von dem, was du sagst, wird Hartwig von seiner Frau vorgeworfen. Auf der Grundlage einer Erwartung, man müsste sich einem Raster von entweder homo- oder heterosexuell eindeutig zuordnen lassen, wird Bisexualität häufig mit Täuschung oder Lüge assoziiert. Dies liegt auch daran, dass Bisexualität oft schwerer zu erkennen ist als Hetero- oder Homosexualität. Es gibt nur wenige bisexuell konnotierte Orte. Und im Unterschied zur Homo- und Heterosexualität ist Bisexualität auch nicht über eine aktuell gelebte monogame Paarbeziehung zu identifizieren. Diese Unsichtbarkeit von Bisexualität wird häufig als Versuch mutwilliger Täuschung interpretiert. In diesem Kontext ist auch der Vorwurf zu verorten, Bisexuelle verrieten die schwul-lesbische Politik, indem sie deren Errungenschaften ausnutzten, während sie sich ansonsten als heterosexuell ausgeben, um die mit dieser Identität verknüpften Privilegien auch noch einzustreichen. Dass auch Bisexuelle im Engagement für eine Politik, die oft als schwul-lesbisch bezeichnet wird, beteiligt sind und waren, wird hierbei ignoriert. Generell wird Bisexualität gerne mit einer unangemessenen Genusssucht in Verbindung gebracht. So lautet ein klassischer Vorwurf gegenüber den Bisexuellen, sie wollten den Kuchen essen und gleichzeitig behalten. Bisexualität wird hier als per se privilegierte Identität konstruiert, die vor jeglicher Art von Diskriminierung und Exklusion sicher ist und ganz unverdiente Vorteile genießt. Von heterosexueller Seite aus wird die Bisexuellen unterstellte bewusste Täuschung ihrer Umgebung hingegen mit dem Verdacht verknüpft, sie verbreiteten HIV und somit AIDS. Diese Perspektive auf Bisexuelle als Krankheitsüberträger steht auch im Zusammenhang mit der Unterstellung, Bisexuelle seien grundsätzlich promisk. Diese taucht auch in liberaleren Diskursen zu Bisexualität auf und ich werde später noch genauer auf sie eingehen. Ebenfalls abwertende, wenngleich etwas mildere Perspektiven auf Bisexualität bringen diese mit Charakterschwäche in Verbindung. Bisexuelle haben ihre richtige Identität noch nicht gefunden. Sie sind unentschlossen, entscheidungsschwach und verwirrt. Ganz in diesem Sinne wird auch der bisexuelle Charakter im Tatort als weitgehend schwache Persönlichkeit porträtiert. Diese eher mitleidige Perspektive auf Bisexualität findet sich ebenfalls in liberalen Diskursen zum Thema und ich werde auch sie später noch einmal aufgreifen. Liberale Verwendung des Zeichens Bisexualität. Wenn ich jetzt im Folgenden auf verschiedene Spielarten liberaler Diskurse eingehe, in denen das Zeichen Bisexualität eine Rolle spielt, erhebe ich nicht den Anspruch, eine Typologie solcher Diskurse erstellen zu wollen. Sicherlich lassen sich auch noch andere Weisen der Thematisierung von Bisexualität finden. Zunächst möchte ich auf die Pathologisierung von Bisexualität eingehen. Ein immer wieder benannter Topos in der Diskussion zu Bisexualität ist die mangelnde Sichtbarkeit des bisexuellen Zeichens und bisexueller Realitäten. Einerseits kann die Erfahrung immer wieder als falsch, das heißt entweder als heterosexuell oder als homosexuell eingeordnet zu werden, als konstitutiv für die Selbstwahrnehmung Bisexueller betrachtet werden. Gleichzeitig wird der Umstand, dass diese als sexuelle Minderheit oft nicht erkennbar sind, wie bereits erwähnt, sowohl von hetero- als auch von homosexueller Seite aus als bedrohlich empfunden. Ganz in diesem Sinne sehen sich Veröffentlichungen zu Bisexualität, insbesondere im deutschsprachigen Raum, vorrangig dem Ziel verpflichtet, der Unsichtbarkeit des Themas Erzählungen über Bisexualität als mögliche Option im Leben eines Menschen entgegenzusetzen oder auch einfach zur Aufklärung über diese Lebensweise beizutragen. Diese Publikationen eröffnen jenen, die sich mit dem bisexuellen Zeichen zumindest teilidentifizieren können, die Möglichkeit, Konvergenzen zwischen ihren eigenen Erfahrungen und denjenigen anderer zu erkennen und Diskriminierungsmechanismen zu durchschauen und auch mögliche Gegenstrategien zu entwickeln. Es handelt sich insofern um sehr verdienstvolle Texte. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht überraschend, dass die Sichtbarmachung und Verteidigung von Bisexualität und bisexueller Menschen bis heute einen so großen Raum einnehmen. Im Folgenden möchte ich außerdem auf einige problematische Aspekte von Diskursen eingehen, die insbesondere der Rehabilitierung Bisexueller dienen. Im Vorwort des von Häberle und Gindorf herausgegebenen Sammelbandes Bisexualitäten, Ideologie und Praxis des Sexualkontaktes mit beiden Geschlechtern wird erläutert, in diesem Buch beschäftigten sich Sexualforscher mit, Zitat, dem Problem des bisexuellen Verhaltens beim Menschen. Wenngleich dies nicht explizit das Ziel des Bandes ist, so laufen doch einige seiner Beiträge darauf hinaus, dass bisexuelle Verhalten in einer wohlmeinenden Haltung letztlich dann doch zur erstaunlichen Eigenart einer extravaganten Subkultur zu erklären und zu problematisieren. Dies etwa, indem Bisexualität als Problem der Identitätsbildung oder als homosexuelles Verhalten normaler Männer betrachtet wird oder auch im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen oder mit HIV diskutiert wird. In anderen Büchern wird bereits im Vorwort deren potenzieller Nutzen für die beratende und therapeutische Arbeit mit Bisexuellen benannt. Ohne in Frage stellen zu wollen, dass ein großer Aufklärungsbedarf in Bezug auf Bisexualität auch im pädagogischen und psychologischen Bereich besteht, bergen Diskurse, die bei dieser Argumentation stehen bleiben, die Gefahr einer Festschreibung der Bisexuellen als per se rehabilitierungs- und unterstützungsbedürftiger Gruppe. Bisexualität und Promiskuität. Wie bereits erwähnt, wird Bisexualität oft mit Promiskuität in Verbindung gebracht, beziehungsweise auch mit ihr gleichgesetzt. Dies betrifft insbesondere auch mediale Repräsentationen von Bisexualität. Auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung von Daily Talk-Sendungen im Fernsehen von 2002 kommt Friederike Herrmann zu dem Ergebnis, dass in diesem der offizielle Aufhänger Bisexualität im Vollzug der Sendung vorrangig genutzt wird, um Fragen von Treue und Untreue zu diskutieren. Wie Sie gesehen haben, wurde auch in dem gezeigten Tatort Bisexualität als Ursache für ein nicht monogames Beziehungsverhalten thematisiert. Auch in zwei weiteren in diesem Jahr ausgestrahlten Tatortsendungen wurden Bisexuelle dargestellt. Also in gewisser Weise scheint das Thema gerade modern zu sein. Beide waren ebenfalls verheiratet, wie auch Hartwig, und hatten aber gleichzeitig erotische Beziehungen zu Menschen des jeweils eigenen Geschlechts. In einer der beiden Sendungen ermordet der Ehemann der bisexuellen Frau deren Liebhaberin. In der anderen hängt sich der mutmaßliche Liebhaber eines verheirateten Bisexuellen auf. Nicht nur wird hier also Bisexualität geradezu zwangsläufig mit Nichtmonogamie in Verbindung gebracht, gleichzeitig wird eine solche Beziehungspraxis als Auslöser für Mord und Suizid dargestellt. Die Gleichsetzung von Bisexualität mit einem nicht monogamen Beziehungsleben, das potenzielle Partnerinnen zur Verzweiflung bringt, wird auch in einem Beitrag zum Thema des Berliner Magazins Siegessäule von 2004 bezogen. Die Siegessäule nannte sich zu diesem Zeitpunkt noch schwul-lesbisches Magazin. Heute lautet der Untertitel Queer in Berlin. In der Titelgeschichte der Zeitschrift zum Thema Bisexualität wird diese ausschließlich als Ursache für das Zustandekommen komplizierter Dreierkonstellationen diskutiert. In ihrem Fazit konstatiert Autorin Andrea Winter: Jedenfalls sind sie überall und nirgends, sehen aus wie du und ich, Vögel mit oder ohne Verstand, verlieren ihr Herz und brechen dir deins. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, auch die Ringelwürmer im Meer sind sexuell ambivalent. Lieben und lieben lassen oder lassen, nicht lieben. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Auf dem ersten Blick wird hier für Toleranz gegenüber Bisexuellen geworben. Bereits der Vergleich mit den Ringelwürmern kommt despektierlich daher und schließlich wird explizit dazu aufgefordert, Bisexuelle auf Distanz zu halten. Es ist besser, sie nicht zu lieben, denn sie können zwar ihr Herz verlieren, brechen jedoch die Herzen der anderen, die die wirklich Leidtragenden sind. Und das Schlimmste, auch hier taucht das Motiv wieder auf, man kann sie nicht erkennen und sich somit schlecht vor ihnen schützen, denn sie sehen aus wie du und ich. Die Gleichsetzung von Bisexualität mit Promiskuität dient also, so tolerant sie auch daherkommen mag, teilweise dazu, vor einer angeblich typisch bisexuellen Beziehungspraxis zu warnen. Sie führt zu einer einseitigen Sicht auf das Beziehungsleben Bisexueller und exotisiert dieses. Eine Reaktion auf diese Bedeutungsverknüpfung ist in Diskursen zur Rehabilitation von Bisexualität die notorische Versicherung, viele Bisexuelle lebten in glücklichen monogamen Partnerschaften. Wenngleich diese Aussage sicherlich richtig und außerdem natürlich gut gemeint ist, halte ich auch sie für nicht unproblematisch. Wie Anne-Marie Smith 1994 aufzeigte, gibt es eine Tendenz heteronormativ diskriminierter Gruppen, aus Sehnsucht nach einem imaginierten Einschluss heraus eine Differenz zwischen the good homosexual und the dangerous queer aufzumachen. Ganz in diesem Sinne führen Diskurse, die betonen, Bisexuelle seien gar nicht so schlimm promisk, wie das immer behauptet wird, dazu, dass eine legitime Monogame auf Kosten einer illegitimen, nicht monogamen Bisexualität gerettet wird. Auf diese Weise wird abwertenden Diskursen über nicht monogame Beziehungspraxen Bisexueller implizit Recht gegeben. Bisexualität als Token. Bisexualität wird heute zumeist in linken politischen und auch in vielen wissenschaftlichen Kontexten als eine der existierenden Identitäten jenseits einer heterosexuellen Normalität mitgenannt. Dieser Umstand ist sicherlich in erster Linie der bisexuellen Bewegung zu verdanken, die seit den 1970er Jahren und vor allem in den 1980er Jahren vorrangig in den USA und Großbritannien zahlreiche Gruppen gründete, Zeitschriften schuf und Konferenzen organisierte. In der BRD wurde 1992 die erste bisexuelle Dachorganisation, das Bisexuelle Netzwerk e.V., gegründet. Das Zeichen Bisexualität taucht in den genannten Kontexten immer mal wieder in einer Reihe mit schwul, lesbisch und transgender auf, etwa im Zusammenhang mit dem Kürzel LSBT. Oft bleibt es jedoch bei dieser Benennung. In diesem Sinne ist zumeist in LSBT-Zentren Bisexualität ebenso wenig explizit Thema wie in der LSBT-Forschung. Im Feminismus gibt es die Bezeichnung Token Woman, womit die Frau gemeint ist, die als einzige in männerdominierten Kontexten alibihaft deren vermeintliche Offenheit belegen soll. Unter Bezug auf diesen Diskurs möchte ich die These aufstellen, dass auch das bisexuelle Zeichen oft zum alibihaften Token wird, dessen Bedeutung sich in der Absicherung einer politisch korrekten Benennung aller relevanten Minderheiten erschöpft und eben nicht mit einer Berücksichtigung bisexueller Erfahrungen in ihrer Besonderheit verbunden wird. Diese Reduktion von Bisexualität auf ein Token betrifft meines Erachtens auch die Diskussion um Queer Theory und Queer Politics. Die im Rahmen der Queer Theory formulierte Kritik an der Hetero-Homo-Dichotomie sowie ihre Analyse der ausschließenden Aspekte schwul-lesbischer Identitätspolitiken weckte bei der bisexuellen Bewegung Hoffnung auf eine größere Inklusion bisexueller Themen. Wie mittlerweile von mehreren Autorinnen festgestellt wurde, hat sich diese Hoffnung nur bedingt erfüllt. So gibt es im Rahmen der deutschsprachigen Queer-Diskussion fast keine Auseinandersetzung mit Bisexualität. Und wenngleich im englischsprachigen Raum bereits Anfang der 1990er Jahre Analysen von Bisexualität aus der Perspektive von Queer Theory unternommen wurden, verweisen auch einige Autoren auf eine unzureichende Beachtung des Themas auch in diesem Kontext. Somit erfüllt sich die bei Bauer und anderen formulierte Befürchtung, der Überbegriff Queer könne die Spezifika der gemeinten verschiedenen Lebensweisen jenseits der Normalität in einem ganz allgemeinen Queeren kollabieren lassen. Das Schicksal mangelnder Berücksichtigung im Queer Theory Mainstream teilt Bisexualität demzufolge auch mit anderen Themen wie Klasse, Ethnizität, Transgender und Transsexualität. Übergeneralisierung von Bisexualität. Prominent geworden durch Freud gehört die Annahme, eigentlich seien alle Menschen bisexuell, heute eigentlich zum Common Sense. Sie wurde auch von Charlotte Wolf 1979 und Marjorie Garber 2000 affirmativ aufgegriffen. Eine Gleichsetzung von Bisexualität mit einer generalisierten Sexualität birgt dabei die Gefahr, dass die Spezifizität bisexueller Erfahrungen hierdurch aus dem Blick gerät. Da die Unsichtbarkeit bzw. Nichterkennbarkeit von Bisexualität einen neuralgischen Punkt bisexueller Lebensformen darstellt, wäre dies ein durchaus problematischer Effekt. Die Freudsche These einer primären menschlichen Bisexualität wird auch von Judith Butler kritisiert. Butler argumentiert, dass das Gesetz sowohl die sanktionierende Heterosexualität als auch die das Gesetz übertretende Homosexualität hervorbringt. Beide sind nämlich Effekte, die zeitlich wie ontologisch dem Gesetz folgen. Und die Illusion einer Sexualität vor dem Gesetz ist selbst das Produkt des Gesetzes. Butlers Überlegung zufolge gibt es weder eine bisexuelle noch irgendeine andere generalisierte Form von Sexualität an einem Ort jenseits normierender kultureller Zuschreibungen. Die Stigmatisierung und Tabuisierung der Homosexualität betrachtet sie als notwendige andere Seite der Medaille einer normativen Heterosexualität. Freilich lässt Butler an dieser Stelle Bisexualität selbst in der Unsichtbarkeit versinken, deren Stellenwert bei den beschriebenen kulturellen Konstitutionsprozessen gänzlich unklar bleibt. Wie ist Bisexualität denkbar im Kontext der Annahme, dass Homosexualität als sanktioniertes Gegenbild der Heterosexualität von dieser zur Bestätigung benötigt wird? Auf diese Frage werde ich später noch genauer eingehen. Bisexualität als Avantgarde. Ich bin überzeugt, dass die Atombombe uns alle zerstören wird, wenn wir nicht rechtzeitig eine Alternative, das heißt eine bisexuelle Gesellschaft, entwickeln. So argumentiert Charlotte Wolf in ihrem einschlägigen Werk zu Bisexualität von 1979. Die friedenssichernde bisexuelle Gesellschaft, für die Wolf eintritt, ist in ihrer Beschreibung eine Gesellschaft, in der Authentizität das oberste Prinzip ist und in der Rollenzuweisung und konventionelle Normen, die die Menschheit momentan noch zur Heuchelei und Falschheit zwingen, überwunden wurden. Wolfs idealisierende Konzeption einer authentischen und ursprünglichen Bisexualität, die als Mittel gegen repressive Normen und gegen die Atombombe eingesetzt werden kann, mag aus heutiger Perspektive altmodisch klingen. Die Vorstellung, Bisexualität befinde sich in einer privilegierten Position jenseits normativer Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität, ist jedoch durchaus auch charakteristisch für neuere Veröffentlichungen. Sie spiegelt sich beispielsweise in der Annahme, im bisexuellen Begehren und Lieben gehe es um den Menschen und nicht um das Geschlecht. Diese taucht in empirischen Studien zu Bisexualität als häufige Aussage von Interviewpartnerinnen auf. Eine solche Charakterisierung des bisexuellen Begehrens verortet Bisexualität jenseits normativer Diskurse. Sie erscheint als Avantgarde gegenüber anderen Identitäten, welche noch einem zweigeschlechtlichen Denken verhaftet sind, das sie längst hinter sich gelassen hat. Die Aussage, Bisexuelle liebten den Menschen und nicht das Geschlecht, ist allein deshalb in Frage zu stellen, als sie implizit unterstellt, alle Nicht-Bisexuellen begehrten an ihren Partnerinnen jeweils vorrangig das Geschlecht und nicht den Menschen. Zudem suggeriert sie, dass das Geschlecht des Gegenübers beim bisexuellen Begehren irrelevant sei. Angesichts der Macht geschlechtlicher Bedeutung erscheint diese Annahme zweifelhaft. In Interviews mit Bisexuellen zeigt sich außerdem deutlich, dass homoerotische im Vergleich zu heteroerotischen Beziehungen oft als sehr unterschiedlich beschrieben und bewertet werden. So bezeichnen zum Beispiel bisexuelle Frauen häufig ihre Beziehungen zu Frauen als intimer im Vergleich zu ihren Beziehungen mit Männern. Eine Privilegierung von Bisexualität als Avantgarde findet sich auch in Veröffentlichungen im Kontext der Queer Theory. So wird in einem Text von Elizabeth Whitney von 2002 nahegelegt, Bisexuelle seien ganz besonders queere Queers. Tatsächlich lässt sich ein bisexuelles Begehren als querstehend zu den insbesondere im Rahmen der Queer Theory kritisierten kulturellen Oppositionen von männlich-weiblich und heterosexuell-homosexuell denken. Der Kurzschluss Queer Theory ist die Theorie, Bisexualität ist die Praxis, funktioniert jedoch ebenso wenig wie das Diktus vom Feminismus und dem Lesbischsein. Eine Konzeption von Bisexualität als Praxis oder Begehren jenseits heteronormativer Diskurse verhindert eine Analyse von deren Verstrickung in Machtverhältnisse, romantisiert und essentialisiert sie letztendlich. Ich komme jetzt zum letzten Teil meines Vortrags. Das unbekannte Dritte, Bisexualität diskursiv gerecht werden. Wie ich Ihnen im bisher Gesagten zu verdeutlichen versuchte, neigen viele frühere und aktuelle Diskurse über Bisexualität dazu, diese abzuwerten, zu pathologisieren, problematisieren oder dämonisieren oder aber auf ein leeres Token zu reduzieren beziehungsweise gegenüber anderen Lebensformen zu privilegieren. Selbstverständlich gibt es auch andere Diskurse, die Bisexualität eher gerecht werden als die aufgezeigten. Diese halte ich aber gegenüber den genannten eher für marginal. In diesem Umstand sehe ich eine zentrale Ursache dafür, dass es anscheinend so vielen Menschen schwerfällt, sich mit dem Zeichen Bisexualität zu identifizieren. In meinem Fazit möchte ich nun einerseits diskutieren, warum es anscheinend so schwer ist, Bisexualität diskursiv gerecht zu werden, und einige Thesen zu alternativen Weisen über Bisexualität nachzudenken formulieren. Meines Erachtens resultieren viele der Schwierigkeiten, die beim Reden über Bisexualität auftauchen, aus der besonderen Position des bisexuellen Zeichens im Kontext der heterosexuellen Matrix. Die heterosexuelle Matrix wird von Judith Butler als das kulturelle Raster bestimmt, durch das eine scheinbar natürliche Verbindung zwischen Körper, Geschlechtsidentität und heterosexuellem Begehren als selbstverständlich angenommen wird. Wie bereits angedeutet, basiert eine solche Normalitätskonstruktion auf der Abgrenzung von Homosexualität und deren Abwertung. In Butlers Worten ist Homosexualität das konstitutive Außen der Heterosexualität. Heterosexualität funktioniert nur vor dem Gegenhorizont des Negativbildes der Homosexualität. Es handelt sich um die zwei Seiten einer Medaille. Umgekehrt wird auch in vielen Diskursen zur Homosexualität diese in Abgrenzung zur Heterosexualität konstruiert. Bei der heterosexuellen Matrix handelt es sich um ein machtvolles kulturelles Wahrnehmungsmuster, das auf dem System einer doppelten Binarität beruht, männlich-weiblich und homosexuell-heterosexuell. Sie suggeriert alle Formen der geschlechtlichen Identifizierung und alle Formen des Begehrens ließen sich diesem Schema zuordnen. Jedoch gibt es tatsächlich vielfältige Formen der geschlechtlichen Identifizierung und des Begehrens, die sich diesen Binaritäten nicht zuordnen lassen. Sie stellen gewissermaßen das unbekannte Dritte der heterosexuellen Matrix dar. Ein Begehren, das weder eindeutig homosexuell noch eindeutig heterosexuell ist, stört die Ordnung dieser Matrix. Und hierin ist meines Erachtens die Ursache für viele der problematischen Konnotationen des Zeichens für die Sexualität zu suchen. Bist du schwul oder nicht, wird der Protagonist im eingangs gezeigten Filmausschnitt gefragt. Und dass er sich nicht eindeutig zuordnet, wird ihm als mangelnde Authentizität ausgelegt. Es kann nicht sein, dass er erotische Kontakte zu Männern hat und dennoch auch seine Frau liebt. Das Stereotyp, Bisexuelle seien entscheidungsschwach und charakterschwach, ist meines Erachtens im Kontext der Erwartung zu interpretieren. Alle Formen des Begehrens müssten sich letztendlich der heterosexuellen Matrix zuordnen lassen. Und wer von seinem Begehren behauptet, es lasse sich nicht zuordnen, erscheint dann eben als unreif oder als unentschlossen. Wie im letzten Abschnitt dargelegt, neigen andere liberale Diskurse dazu, Bisexualität außerhalb der heterosexuellen Matrix zu verorten. Mein Argument ist hingegen, dass Bisexualität ebenso wie andere Formen des Begehrens und geschlechtlicher Identifizierung sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der heterosexuellen Matrix befindet. Ein bisexuelles Begehren, und damit meine ich an dieser Stelle jede Form des Begehrens, die sich der Kategorisierung homo versus hetero entzieht, kann auch ein heterosexuelles Begehren sein. Das heißt, bisexuell identifizierende Menschen können bestimmte Privilegien genießen, indem sie als heterosexuell identifiziert werden. Ein bisexuelles Begehren kann auch ein homosexuelles Begehren sein und bisexuell identifizierte Menschen können Ziel homophober Angriffe werden. Beziehungsweise sie können auch von den Errungenschaften schwul-lesbischer Politik profitieren. Ein bisexuelles Begehren ist aber immer auch noch anders als diese beiden Begehrensformen. Es ist mit anderen Erfahrungen und Bedeutungszuschreibungen verbunden, mit anderen Privilegien und auch mit anderen Belastungen. Es ist insofern in die Machtverhältnisse der heterosexuellen Matrix verstrickt und stellt gleichzeitig eine Irritation in deren Ordnung dar und stört diese. Das Zeichen Bisexualität wird durch die heterosexuelle Matrix unsichtbar gemacht und gleichzeitig durch diese erst hervorgebracht. Einerseits führt diese Matrix dazu, dass Bisexualität oft nicht mitbedacht wird. Andererseits verweist das Zeichen Bisexualität auf eine binäre Geschlechterordnung, die gewissermaßen das Gerüst der heterosexuellen Matrix darstellt. Versuche, ein Begehren diskursiv zu fassen zu bekommen, das quer zur Binarität hetero versus homo und quer zur Binarität männlich-weiblich steht, sind auf die Kreation neuer Bezeichnungsformen angewiesen. Nico Beger argumentiert in diesem Zusammenhang aus einer Transgender-Perspektive: Die Bedeutung von Anatomie kann sich im Alltag verschieben. Meine Sexualität ist wahrhaft schwul oder heterosexuell und durchaus nicht selten auch lesbisch. Fragt mich jemand nach meiner sexuellen Orientierung, antworte ich schon seit Jahren, ich sei trisexuell. Andere alternative Namen, die auf ein Begehren jenseits von Homo und Hetero verweisen, sind polysexuell, pansexuell oder Genderfreak. Leider haben alle diese Bezeichnungen jedoch einen äußerst marginalen Status, sowohl in alltäglichen als auch in wissenschaftlichen Diskursen. Auch queer lässt sich als ein solcher Name bezeichnen, bezieht sich in der Anwendung jedoch häufig letztlich vorrangig auf lesbisches und schwules Begehren. Und wie bereits erläutert, trägt das Label queer teilweise auch dazu bei, dass Bisexualität unsichtbar bleibt. Lediglich das Zeichen der Bisexualität konnte sich als Verweis auf ein drittes jenseits von Homo- und Heterosexualität wirklich etablieren, wenngleich es, wie erläutert, in seiner Funktion als Identitätsmarker äußerst brüchig und labil ist. Abschließend möchte ich meinen Vortrag nur mit Überlegungen zu einigen Konsequenzen, die sich aus der Konzeption von Bisexualität als Irrlicht in der heterosexuellen Matrix ergeben. Wie bereits erläutert, gehe ich davon aus, dass die in Diskursen über Bisexualität aufgezeigten problematischen Bedeutungszuschreibungen stark mit der besonderen Position des bisexuellen Zeichens in der heterosexuellen Matrix verbunden sind. In diesem Sinne möchte ich dafür plädieren, die Irrlichter in der heterosexuellen Matrix ernst zu nehmen und mitzudenken. Das hieße, im Reden über Bisexualität jedoch auch über andere Formen des sexuellen Begehrens zu berücksichtigen, dass es vielfältige Formen des Begehrens und der geschlechtlichen Identifizierung gibt, die sich mit dem hegemonialen Zuordnungsmuster der heterosexuellen Matrix nicht erfassen lassen. Meiner Ansicht nach basieren viele Texte zu Bisexualität jedoch auch zur Heterosexualität, zur Homosexualität und auch zu Queer auf der unausgesprochenen Annahme, letztlich habe jedes Begehren einen eindeutig hetero- oder homosexuellen Kern. Ein Ernstnehmen der Irrlichter in der heterosexuellen Matrix würde diese Annahme in Frage stellen und somit neue Perspektiven eröffnen. Mit diesem Argument möchte ich nicht sagen, dass ich finde, mehr Menschen sollten sich mit dem bisexuellen Zeichen identifizieren. Auch wenn ich denke, dass es durchaus vorteilhafte Konsequenzen hätte, wenn dies einträte. Wie aufgezeigt, ist das Zeichen Bisexualität selbst durchaus unzureichend, um irritierende, irrlichternde und eigenwillige Formen des Begehrens zu beschreiben. Ich fände es daher wünschenswert, dass alternative Bezeichnungsformen wie etwa polysexuell sich stärker etablierten. Unabhängig von der jeweiligen Bezeichnungsform für ein solches Begehren erscheint es mir jedoch vor allem wichtig, im Reden über sexuelle Orientierung mitzubedenken, dass es Zwischenformen zwischen Homo- und Heterosexualität gibt und diesen einen eigenständigen Status zuzugestehen, ohne sie abzuwerten, zu essentialisieren oder zu privilegieren. In diesem Zusammenhang möchte ich im Anschluss an Claire Hemmings auch für ein Nachdenken über Bisexualität plädieren, dass deren komplexe Beziehung und untrennbare Verbindung zu anderen Begehrens- und Identitätsformen in der heterosexuellen Matrix berücksichtigt. So ist eben die Grenze zwischen Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität und weiteren Identitätsmarkern, wie eben der Trisexualität, nicht ein für allemal festgelegt, sondern Schauplatz kontinuierlicher Kämpfe sowie von Ein- und Ausschlussmechanismen. Das heißt auch, dass jede dieser anfechtbaren Kategorien sich nur unter der Berücksichtigung derartiger Grenzkämpfe verstehen lässt. Die besondere Position von Bisexualität in der heterosexuellen Matrix führt meines Erachtens dazu, dass die Abgrenzung oder auch Vereinnahmung von Bisexualität eine ganz entscheidende Rolle in den Konstitutionsprozessen auch anderer sexueller Identitäten spielt. Wichtig ist es meines Erachtens in diesem Zusammenhang auch die mit einem bisexuellen Begehren verknüpfte Brüchigkeit von Identität zu bedenken. Da eine bisexuelle Identität sich eben nicht einfach in der performativen Wiederholung, etwa der Wahl bestimmter Sexualpartnerinnen, verfestigen kann, ist sie notwendig anfechtbar und wandelbar. Marjorie Garber schlägt deshalb vor, Bisexualität statt als Identität eher als Narration zu betrachten. Dank Freud, Lacan und vielen anderen Theoretikerinnen wissen wir jedoch um die Brüchigkeit und Wandelbarkeit einer jeden Identität. Es lässt sich insofern vermuten, dass Bisexualität als instabile und anfechtbare Identität auch deshalb provoziert, weil sie indirekt auf den prekären Status von scheinbar gefestigten anderen sexuellen Identitäten verweist. Ein Mitdenken von Bisexualität als Irrlicht in der heterosexuellen Matrix könnte für derartige Prozesse sensibilisieren und auf die Prozesshaftigkeit und Wandelbarkeit jeglicher Identität aufmerksam machen. Der bisexuellen Identität als Ort konvergierender Machtbeziehungen gerecht zu werden, macht weiterhin eine Analyse von deren Verbindung mit anderen Identitätskategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Klasse, Gesundheit, Behinderung, Krankheit notwendig. In ihrem Vorwort zum Band The Bisexual Imaginary vertreten die Herausgeberin die These, bisexuelle Identitäten seien durch ein ironisches Imaginäres geformt. The Bisexual Imaginary is both iconic, setting up an image, and ironic, destabilizing that image, without having to choose between the two. Angesichts des aktuellen Mangels an ironischen Diskursen zum Thema Bisexualität vermuten sie darüber hinaus, die bisexuelle Identität hätte noch nicht die entsprechende Machtposition erreicht, von der aus ironische Repräsentationen riskiert werden könnten. Ironisch oder nicht, bleibt doch auf eine Vervielfältigung von Diskursen zu hoffen, die das bisexuelle Zeichen mit Konnotationen versehen, die auch seinen paradoxen und ambivalenten Seiten gerecht werden. Die Unkenntlichmachung, Problematisierung und Essentialisierung vermeiden und denen es gelingt, seine potenziell destabilisierende Dimension gegenüber der heterosexuellen Matrix herauszustellen. Ich danke Ihnen.